Thema Cloud ist heutzutage ein Hype und kann sich sicherlich noch entwickeln. Und ich persönlich finde das Thema sehr spannend und Sie scheinen anscheinend auch. Tilman Beiter wird uns einiges zur SUSE Cloud jetzt näher bringen.
Bitte schön. Hallo. Gut, wie gerade schon gesagt, ist mein Name Tilman Beiter. Ich arbeite bei der B1 Systems GmbH und halte heute den Vortrag über die SUSE Cloud, also eine kleine Einführung. So, mal kurz zum Inhalt des Vortrags. Erst eine kurze Vorstellung unserer Firma, dann gibt es eine kleine Einführung über die SUSE Cloud. Die Komponenten, aus der sie besteht, sieht man dann in der Infrastruktur und am Schluss gibt es noch zwei kleine Praxisbeispiele. Gegründet wurde unsere Firma 2004. Wir sind international und national mit 70 Leuten, zwischen 60 und 70 Leuten tätig im Bereich Open Source. Völlig egal, worum es geht, Hauptsache es ist Open Source. Wir machen in vielen Bereichen Consulting und Support, entwickeln aber auch gerne oder bieten Schulungen an in Deutschland in verschiedenen Trainingscentern. SUSE Cloud sind wir seit letztem Jahr Partner, also wir haben da Q&A gemacht für die Beta-Phase und sind dadurch quasi seit Anfang an mit dabei. Und gerade auch im Bereich SUSE Cloud gibt es in Nürnberg eine Schulung von uns, die über zweieinhalb Tage geht. Genau, das sind die SUSE Cloud-Geschichten. So, zur Einführung, was ist die SUSE Cloud? Die SUSE Cloud ist eine Infrastructure-as-a-Service-Lösung, das heißt, ich habe damit die Möglichkeit, in meiner Firma eine Private- oder eine Hybrid-Cloud aufzubauen. Private Cloud heißt, es gibt keinen Zugang für Kunden im externen, also im Internet, sondern nur innerhalb meiner Umgebung. Hybrid Cloud wäre dann die Mischung. Das heißt, ich biete intern Strukturen an für meine Mitarbeiter, für meine Teams, aber auch für Kunden extern. Die bekommen dann ein Login und können sich um ihre Ressourcen, die ihnen zugeteilt wurden, die sie bestellt haben, selbst verwalten. Der Vorteil an der SUSE Cloud ist, dass es eine Kombination aus verschiedenen Projekten ist und das bringt den Vorteil, dass die User Interfaces immer gleich sind. Also ich muss mich nicht an verschiedene Projektinterfaces gewöhnen oder schulen, sondern ich habe einen roten Faden und bei SUSE dann eher einen grünen Faden, der sich dann eigentlich durch das komplette Konzept zieht. Die SUSE Cloud ist die Kombination aus OpenStack, dem freien IaaS-Projekt, und Crowbar, ich weiß nicht, ob Crowbar schon allen Begriff ist, das ist ein Konfigurationsmanagement, das sich auch um die Provisionierung meiner physikalischen Maschinen kümmert. Das heißt, Alternativen, die man dazu kennt, sind wahrscheinlich Razer von Puppet Labs und Puppet selbst. Genau, und mit dieser Kombination habe ich dann eben die Kontrolle über meine Hardware und über meine Cloud. Warum sollte man SUSE Cloud benutzen? Gut, das ist im Enterprise-Bereich natürlich immer die Frage. Ich habe aufgrund der Interfaces, die ich benutzen kann, eben einen automatisierten Installationsprozess. Das heißt, ich muss mich nicht alleine oder manuell durch alle Konfigurationen kämpfen und alles selbst installieren, sondern ich bekomme Interfaces, in denen ich das alles automatisiert anstoßen kann. Die Self-Service-Portale, die hier erwähnt sind, da geht es um die Oberflächen, die der Kunde benutzen kann, aber auch der Admin. Das nächste wäre der Enterprise Support, den bietet SUSE natürlich an, in Zusammenarbeit mit uns dann. Ich bekomme eben ein getestetes Produkt von der SUSE, das natürlich von der Aktualität her dann immer leicht hinter den OpenStack-Entwicklungen liegt, die im Moment ja im 6-Monats-Rhythmus laufen. Das heißt, da geht vieles voran. Der Vorteil, den die OpenStack-Umgebung mit reinbringt, ist die Skalierbarkeit. Das heißt, ich kann jederzeit neue Maschinen einhängen, ich muss nichts an meiner Umgebung verändern. Ich schiebe neue physikalische Hosts in mein Blade Center, was auch immer da im Einsatz ist. Die werden erkannt und installiert, darum muss ich mich auch nicht mehr kümmern. Und wenn man schon eine SUSE-Landschaft am Laufen hat, zum Beispiel mit dem SUSE-Manager oder dem SUSE-Studio, dann kann man das miteinander verknüpfen. Das heißt, im SUSE-Studio könnte ich mir Image erstellen, auch in einem Web-Interface, mit bestimmten Betriebssystemen, Konfigurationen, Paketen. Und anstatt dieses Image dann herunterzuladen und in meiner Umgebung einfach zu starten, kann ich es direkt automatisiert in die SUSE-Cloud schieben und dort dann meine virtuellen Maschinen starten. So, nun kurz zur Infrastruktur. Es gibt drei Hauptkomponenten in der SUSE Cloud. Das ist zum einen der SLES-Server, im Moment in der Version 11. Das heißt, jeder Host in der SUSE Cloud basiert auf dem /11-Server. Und da geht es um die physikalischen Hosts. Also ich habe natürlich später dann die Möglichkeit, jederzeit jede beliebige Distribution auch zu Windows gehend, servertechnisch, alles starten, was ich möchte, wie ich es von der normalen OpenStack-Cloud auch kenne. Aber die physikalischen Systeme, also mein Cloud-Controller, meine Hypervisor-Systeme und sonstiges laufen alle auf SUSE Linux Enterprise Server. Das zweite Projekt ist Kroba mit Chef. Kroba kümmert sich um die Provisionierung und die Konfiguration der physikalischen Hosts und Chef ist der Part von Kroba, der sich um die Konfiguration kümmert. Das heißt, ich kann Konfigurationen vordefinieren und die dann in einem Webinterface an meine Hosts verteilen und die werden dann komplett automatisch konfiguriert und installiert. So, das heißt, das ist der Bereich, der sich um die Administration kümmert. Die Virtualisierung selbst läuft dann über OpenStack. Das kennen die meisten wahrscheinlich mittlerweile. Da arbeiten mehrere hundert Firmen im Moment daran. Das heißt, die Entwicklung ist da sehr rasant. Und OpenStack kümmert sich dann um die Virtualisierung selbst. Das heißt, um die VMs, um Storage-Anbindung, alles, was da mitkommt. So, dann erstmal ein bisschen genauer zu Kroba. Kroba wird auf einem Admin-Knoten installiert in meinem System. Das ist auch das einzige System, das ich manuell am Anfang installieren muss. Das funktioniert über Add-on-Produkte. Das heißt, in meinem SUSE-Server kann ich diese SUSE Cloud als Add-on-Produkt auswählen. Die wird dann vollautomatisiert installiert. Und wenn dieser Installationsprozess durch ist, habe ich ein Kroba-Web-Interface, in dem ich mich anmelde und in dem ich dann alle Maschinen, die in meinem System, in meiner Umgebung verfügbar sind, sehe und zuweisen kann. Da das Ganze über IPMI läuft und über die Serverboards angebunden ist, habe ich hier auch die Möglichkeit, Firmware-Updates zu verteilen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ein Blade-Center hätte mit 20 Blades, kann ich auch über dieses Interface ein Firmware auf meine Maschinen verteilen. Das heißt, ich muss hier nicht mehr in irgendwelchen Flash-Java-Web-Interfaces der Center-Anbieter arbeiten, sondern kann das über Kroba erledigen. Wenn ich meine Systeme zugeteilt habe, wird das Betriebssystem installiert. Das funktioniert auch über den Kroba-Admin-Knoten und wird über PXE gehandhabt. Das heißt, der Kroba geht davon aus, dass es alleine herrschen kann in dieser Umgebung. Das heißt, jede Maschine, die in dem Netzwerk auftaucht, wird über PXE in ein kleines Minimal-Image geladen und ist dann gehört dann dem Kroba. Das heißt, ich kann auf dieser Maschine nichts mehr verändern, weil alles überschrieben wird. In dem Moment, in dem ich die Maschine zuweise, schubst Kroba quasi einen Restart an und verteilt dann die Images und startet dann eine Autoyast-Installation. Autoyast ist ein Prozess in den SUSE-Systemen, wo ich vordefinierte Konfigurationen verteilen kann. Das heißt, ich stelle mir ein Betriebssystem-Setup zusammen, das in meiner Umgebung vielleicht schon bekannt ist und gut funktioniert und das wird dann ausgerollt und ist die Basis für die neu installierten Maschinen. Wenn die Maschinen installiert sind, ich entscheide hier in dem ersten Schritt überhaupt nicht, was diese Maschine später machen soll, sondern es geht um die reine Basissysteminstallation, dann kann ich im Kroba-Interface Services zuteilen. Das heißt, ich entscheide anhand zum Beispiel der Hardware-Ressourcen der einzelnen Maschinen, ob das Ganze ein Control-Knoten wird, also ein reiner Organisator, oder ob es eine Maschine mit viel Arbeitsspeicher ist, der sich um die Virtualisierung kümmern soll. Und weise ihnen die Rollen zu und Kroba kümmert sich dann mit Chef darum, die Konfiguration auszurollen und installiert mir so alle benötigten Pakete. Das heißt, in diesem Prozess gibt es gar nicht mehr den Bedarf, mich auf die einzelnen Systeme einzuwählen und dort Pakete zu installieren, sondern ich bin in einem Webinterface, weise eine Rolle zu und alles andere passiert dann im Hintergrund. Nachdem das Deployment passiert ist, kann ich weiterhin auch die Konfiguration über das gleiche Webinterface steuern. Das heißt, ich erstelle verschiedene Sets von Konfigurationsdateien, die ich dann jederzeit wieder ändern kann oder neu zuweisen oder entfernen. Hier sieht man eine kurze Übersicht über den Kroba-Prozess. Auf der linken Seite sieht man den Cloud-Admin-Knoten, das ist der eben erwähnte, der anfangs installiert wird. Auf dem läuft der Kroba-Hauptservice und der Chef-Server und er verteilt dann quasi im ersten Schritt über PXE die Systemkonfiguration und die Installation. Das sieht man hier unten, den PXE-Boot-Prozess. Und es wird die Hardware konfiguriert, das Basissystem aufgespielt und dann, wenn ich entschieden habe, werden die Apps hinzugefügt. Wenn dieser SUSE-Cloud-Knoten, also die nennt man dann Cloud-Nodes, damit ist jeder weitere Knoten in diesem System gemeint. Also völlig egal, ob das später Storage-Knoten sind oder Compute-Knoten, der meldet seinen Status immer zurück ans Cropper-Web-Interface und ich kann dort quasi immer den Zustand meines Systems sehen. Genau, der Chef-Client, der hier noch in der Mitte läuft, der läuft permanent, der läuft in vordefinierten Zeitabständen, Default sind da 10 Minuten, und rollt die Konfiguration aus. Das heißt, wenn ich eine Änderung in meinem System vorhabe, dann kann ich die entweder manuell weiter anstoßen oder ich warte einfach diesen definierten Zeitraum, dann wird die Konfiguration automatisiert ausgerollt. Hier sieht man das Dashboard des Cropper-Knotens. Unten sieht man die Systeme, die in diesem Test-Setup vorhanden sind. Da sieht man ganz unten rechts den Cropper-Knoten, der von Anfang an natürlich der erste im System ist. Und zwei weitere Knoten, das eine wäre ein Controller, hier in dem Setup ein virtuelles System, was natürlich für Produktivumgebung nicht zu empfehlen ist. Und man sieht den Compute-Node, der unten markiert ist, der im Moment in der Installation, in der Installationsprozess ist. In der Übersicht ist jetzt die Detailansicht dieses Compute-Knotens offen, deswegen sehe ich oben auch, um welche Hardware es sich handelt. Ich sehe IP-Adressen, die verteilt wurden, und in den unteren Beispielen sieht man die ganzen Rollen, die verteilt wurden. Das ist jetzt in dem Schritt noch nicht wichtig, weil da noch keine OpenStack-Komponenten ausgerollt wurden. So, und jetzt hatte ich ja gerade gesprochen von Sets von Konfigurationsdateien. Das hier wäre das Beispiel für die Datenbank. Jedes OpenStack hat ja als zentralen Speicherort eine Datenbank. Das kann ein MySQL sein oder ein PostgreSQL. Die SUSE Cloud unterstützt kein MySQL, weil man sich da von MySQL löst im Moment. Deswegen ist die Konfigurationsoption, die ich jetzt hier im Interface habe, sind natürlich sehr gering. Das heißt, ich kann hier eigentlich nur dieses eine Attribut ändern. Was aber hier jetzt interessant ist, ich sehe unten die Available Nodes und den Datenbankserver und wenn ich meine Systeme fertig installiert habe, kann ich hier einfach die Rollen zuteilen. Das heißt, ich habe links alle meine physikalischen Maschinen, die im System aktiv und fertig installiert sind und ich kann die jetzt per Drag and Drop einfach zuweisen. Das heißt, ich nehme meinen Control Node, schiebe ihn rechts als auf den Datenbank, in die Datenbanktabelle, drücke oben auf Apply und das war's. Mehr ist für mich als Admin in dem Schritt nicht nötig, weil alles andere läuft im Hintergrund. Das heißt, ich muss nicht auf diesen Control-Node gehen, die Pakete installieren und MySQL oder Postgre in dem Fall konfigurieren und installieren. In dem Schritt gibt es auch die Möglichkeit, jederzeit zu ändern und weitere Systeme hinzuzufügen. Das heißt, falls ich später meine Datenbank redundant betreiben will mit mehreren Nodes, dann kann ich die hier einfach zuweisen. Das ist auch keine weitere Konfiguration nötig, einfach den neuen Knoten auf die jeweilige Rolle schieben. Die Installation funktioniert dann wieder im Hintergrund über Chef. So, hier sieht man nochmal als Beispiel, was es noch für weitere Rollen gibt. Das ist jetzt die Installation von Nova, dem Compute-Dienst im OpenStack. Hier gibt es ein paar mehr Optionen, die man einstellen kann, wie zum Beispiel, welcher Hypervisor ausgewählt werden soll. Unterstützt wird im Moment KVM und Xen. Möglich ist auch LXC und Chemo, allerdings gibt es darauf im Moment noch keinen Support. Und in den Interfaces ist immer ein bestimmtes Set an Optionen einzustellen, was man im Normalfall braucht, also quasi die Hauptattribute. Ich habe aber auch jederzeit die Möglichkeit, die Chef-Konfigurationstemplates manuell zu bearbeiten. Das heißt, wenn ich Einstellungen tätigen will, zum Beispiel wie eine Availability-Zone, wenn ich Knoten einteilen möchte, kann ich das auch in der Konfigurationsdatei machen. Ich bin nicht auf dieses Webinterface angewiesen. Gut, dann die zweite Komponente ist dann OpenStack. OpenStack bietet mir Kontrolle und Automatisierung meiner Ressourcen, ist sehr hoch skalierbar und dadurch habe ich die Möglichkeit, in Zeiten, in denen ich nicht so viele virtuelle Maschinen laufen habe oder in denen der Kunde nicht so viele bestellt, kann ich einzelne Knoten komplett deaktivieren und damit Strom sparen und die jederzeit wieder aktivieren. Also dafür ist kein weiterer Schritt nötig, außer die Maschine herauf und runter zu fahren. So, die Self-Service-Portale, die gibt es, wie gerade gesehen, das war das Administrationsportal. Da hat natürlich nur der Admin der Cloud Zugriff. Es gibt dann aber auch später im reinen SUSE Cloud Dashboard, in dem ich meine virtuellen Maschinen, meine Netzwerke und meine Volumes konfiguriere, kann ich Konten und Projekte anlegen, auf die auch der Kunde Zugriff hat. Das heißt, der Kunde bekommt seinen eigenen Login im System, bekommt seine Ressourcen zugewiesen, die er eben bestellt hat und die er bezahlt und er kann dann darin verwalten, was er möchte. Er kann sich verschiedene Images hochladen, er kann virtuelle Maschinen stoppen, starten, hat dann da quasi freie Hand. Und der nächste Schritt ist, OpenStack ist komplett offen, was API-Schnittstellen angeht. Ich kann ja die EC2-Schnittstelle von Amazon benutzen, wenn ich migrieren möchte. Und dadurch habe ich die Möglichkeit, als Entwickler eigene Anwendungen zu schreiben oder in meiner Firma bestehende Webinterfaces zu erweitern, sodass Prozesse, die ich im Moment schon benutze, quasi an OpenStack andocken und dort Aktionen ausführen. Also wenn ich Testsysteme hochfahren möchte und brauche dafür virtuelle Maschinen, die bisher in einem KVM funktionieren, kann ich das an OpenStack weiterreichen. OpenStack kümmert sich auch direkt darum, die Netzwerke zu erstellen, die VMs an die Netzwerke anzuhängen und zum Beispiel ein Volume von 200 GB, was ich eben möchte, direkt mit dran zu hängen. So, hier noch eine Übersicht über die SUSE Cloud. Der unten links ist wieder der Admin-Knoten, der PXE und Konfiguration der einzelnen Knoten macht. Das Minimal-Setup in einem OpenStack ist immer ein Controller, der hat dann nichts mehr mit dem Crowbar-Teil zu tun, sondern kümmert sich rein um die Virtualisierungsumgebung. Dort läuft die Datenbank, ein Messaging-Dienst und Dienste, die virtuelle Maschinen verteilen. Also wenn ich 200 virtuelle Maschinen starten möchte, dann kümmert sich zum Beispiel hier der Nova Scheduler darum, dass die Ressourcen auf meinen Virtualisierungshost getestet wird und die Maschinen dementsprechend verteilt werden. Das heißt, es wird immer versucht, gleichmäßig zu verteilen, dass ich nicht einzelne Maschinen völlig auslaste. Ich habe hier auch immer die Möglichkeit einzugreifen, wenn ich zum Beispiel verschiedene Brandabschnitte oder Rechenzentren habe, kann ich das automatisiert so verteilen, dass bei einem Ausfall mir nicht meine komplette Anwendung offline geht, sondern nur ein Teil davon, dann kann ich das abfangen. So, und der dritte Teil sind die Compute-Knoten oder die Storage-Knoten. SUSE Cloud arbeitet hier mit Ceph, das heißt, ich kann auch in dem gleichen Installationsprozess Ceph-Knoten installieren, muss ich mich auch nicht weiter um die Konfiguration kümmern, oder bestehende Ceph-Cluster, die man schon hat, einbinden. Die kümmern sich dann zum Beispiel um Block-Storage, Volumes oder Snapshots, wenn ich das speichern möchte. Zu den Compute-Knoten kann man noch sagen, dass OpenStack auf libvirt setzt, das heißt, alle Hypervisor-Technologien, die libvirt unterstützt, kann ich auch in OpenStack benutzen. So, hier sieht man jetzt eine Übersicht vom SUSE Cloud Dashboard. Das ist die Web-Oberfläche, die ich als Kunde zum Beispiel sehe. Ich habe hier, wie gerade erwähnt, die Möglichkeit, mir alle meine Instanzen einzuzeigen, Verbrauchsinformationen, wie lange laufen die Instanzen schon, wie viel Speicher habe ich benutzt und kann hier oben über den Knopf Launch Instances einfach eine Instanz starten oder 20 oder 200. Ich habe hier auch die Möglichkeiten, immer Snapshots von meinen Instanzen zu machen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Webserver vorbereiten möchte, den ich mit bestimmten Dateien bespiele, mit einer Webanwendung, kann ich den einmalig konfigurieren und diesen Konfigurationsstand wegspeichern und künftig wieder als VM, als Basis-Image benutzen. Das heißt, ich muss nicht alles immer vom ersten Schritt an installieren, sondern kann mir verschiedene Entwicklungsstadien wegspeichern und die dann benutzen. Dabei kann ein Benutzer auch immer in verschiedenen Projekten sein. Das heißt, ich kann als Admin in jedem Projekt die Einsicht haben oder die Rechte haben, verschiedene Maschinen zu starten oder zu stoppen, während ein Benutzer im Entwicklerteam nur die Möglichkeit hat, zu sehen, welche Instanzen ihm zum Beispiel zugewiesen wurden, falls er IP-Adressen oder sonstiges braucht. Gut. Dann noch zwei kleine Praxisbeispiele. Der Crowbar-Knoten installiert die Maschinen, die physikalischen Maschinen, immer anhand eines SMT, also eines Repository-Servers. Da habe ich die Möglichkeit, einen internen zu benutzen, falls ich eine Umgebung habe, in dem noch keiner steht. Läuft es auf dem gleichen Host mit. Das heißt, der Admin-Knoten verteilt bei der Installation aus seinen eigenen Repositories die Pakete. Und das wäre jetzt hier so ein Praxisbeispiel, in dem ich einen internen benutze. Das heißt, der SMT, der von der SUSE Cloud mitgebracht wird. In dem Beispiel ist Xen der Hypervisor. Es gibt auch die Möglichkeit zu mischen, wenn man das möchte. Und hier wird ein Ceph Object Storage benutzt. Das waren in dem Falle zwei verschiedene Maschinen mit Storage, die den Cluster dann zur Verfügung stellen. Hier nochmal die Übersicht. Crowbar ist der Admin-Knoten wieder, Controller-Node oben rechts ist der OpenStack-Controller, der sich rein um die Virtualisierungsumgebung kümmert und in diesem Praxisbeispiel natürlich auch noch den Ceph-Monitor hat. So kann der Controller immer den Status der einzelnen Ceph-Cluster sehen. Unten links ist dann der Storage-Part, das waren in dem Fall zwei Storage-Maschinen mit ausreichend Speicherplatz und 2 Compute-Nodes, um Maschinen hin und her schieben zu können, falls man Hardware-Probleme hat oder genau, sonstige Probleme oder falls Wartungsfenster anstehen. So, das Praxisbeispiel 2 wäre dann mit einem externen SMT. Das heißt, ich kann in meiner Konfiguration jederzeit festlegen, dass die Repositories von SUSE direkt kommen oder von einem externen SMT. In vielen Firmen steht eben schon ein SMT in der Entwicklungsabteilung oder in der Umgebung. Der kann dann angebunden werden. Hier sieht man, dass noch Shared Storage eingerichtet wurde. Das bringt mir eben die Möglichkeit, Maschinen zu migrieren. Das heißt, wenn ich 20 verschiedene Hypervisor-Systeme habe und 5 davon stehen in einem Rechenzentrum, das aus irgendwelchen Gründen offline geht, dann kann ich alle meine Maschinen ohne Ausfall auf andere Hypervisor-Maschinen umziehen und kann die Maschinen dann abschalten. Und das wird hier in Availability Zones eingeteilt. Das sind Zonen, zu denen ich die Hypervisor zuzählen kann oder zuweisen kann. So könnte ich hier zum Beispiel auch nach Technologien trennen. Das heißt, ich könnte eine Zone mit KVM-Hypervisor-Geräten installieren und eine mit Xen und kann so entscheiden, welches Image ich gerade boote, auf welchem Hypervisor gestartet werden soll. Hier dann nochmal die Übersicht, im Endeffekt das gleiche, nur ohne den Ceph-Cluster. Gut, soweit eine kurze Übersicht. Irgendwelche Fragen?
Ja, vielen Dank. Ja. Dankeschön. Wenn Sie Fragen haben, treten Sie bitte ans Mikrofon ran, damit alle das gut hören und verstehen können. Wie sieht's aus? Ich habe den Eindruck, es ist ein sehr spezielles Thema. Deshalb haben wir wohl auch nicht so viel Publikum. Bitte.
Also es gibt ja von, was die Canonical-Leute entwickelt haben, dieses Juju, was ja so eine Art Install-Ebene ist, halt wirklich nur für das einzelne System. Erfüllt Crowbar das nebenbei mit oder eben nicht, also als Orchestration, oder ist es wirklich nur...
Es ist Provisionierung, also Installation der Basissysteme plus Konfiguration.
Okay, das heißt, es ist sozusagen, Juju wäre nur die Konfiguration, das Lostreten, und Crowbar versucht
sich
sozusagen auch...
Kümmert, genau.
Aber nur das heißt, für OpenStack sozusagen, oder?
Nö, das ist ein eigenständiges Projekt, kann man auch für andere Software für andere Zwecke benutzen.
Okay, und die Freiheit, ist die genauso groß? Weil bei Juju hat man den Vorteil, dass die ja natürlich die Konfiguration, die man betreibt, ist ja, kann man ein Shell-Skript oder ein Binary oder irgendwas, muss nur irgendwo mitgeliefert werden, oder ist das, wie ist es dort halt geregelt?
Ich kann mir jedes Template, jede Konfiguration, jedes Skript selbst erstellen, in den Chef hochladen und ausrollen. Also da ist eigentlich alles offen, was man tun möchte.
Okay, also man löst über das sozusagen, über den Chef sozusagen dann.
Genau, die Konfiguration ist Chef, Crowbar installiert die Systeme. Okay. Also man muss sich das so vorstellen, dass man man kann es auch mit Laptops machen, jedes System, was in diesem Netzwerk auftaucht, wird von Crowbar genommen und verwaltet. Und okay, wenn das System einmal installiert ist, dann wird der Chef-Client ausgerollt und der holt dann die Konfigurationen auf die Systeme. Kann man sich eigentlich wie ein Puppet vorstellen. Also Chef wäre dann das Pendant zum Puppet für Konfigurationsmanagement, und Crowbar wäre dann ein Razer zum Beispiel oder Juju wäre dann eher so ein Puppet-Klon oder
Alternativ wahrscheinlich. Nee, genau andersrum. Also genau das, was Puppet macht, macht Juju gerade nicht.
Ah, okay, gut.
Dann wäre es nicht zu tun. Weil sie sagen halt, okay, Chef und Puppet und so, die können das alle besser. Wir wollen nur das Lostreten der Installation machen und vielleicht so ein paar Sachen vorher anpassen, bevor so
jetzt... Dann wär's eher die Crowbar-Richtung, genau.
Okay.
Ich habe ein vordefiniertes Template, das bestimmt wäre das Betriebssystem, mit welchen Paketen und welchen Festplatteneinstellungen, alles, weil jede Freiheit, die ich da drin habe, passieren soll. Und Crowbar stößt quasi das an und bietet während des Installationsprozesses alle Repositories und Quellen an, die dazu nötig sind, um so ein System hochzuziehen.
Okay, super, danke.
Gut.
Gibt es weitere Fragen? Ja, gut. Dann bedanken wir uns ganz herzlich. Hier im Saal wird es eine kleine Pause geben. Um 16 Uhr geht es dann mit den nächsten Vorträgen weiter. Gut, vielen Dank.